Jetzt habe ich für heute eine alttestamentliche Verheißung herausgegriffen, Jeremia 23, Vers 23 und Jeremia 23, Vers 5 und Vers 6. Jeremia 23, Vers 5 und Vers 6. Die Verheißung eines gerechten Königs. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Das Bild vom Spross kommt in den Propheten immer vor, im Blick auf den Stamm, das zerrüttete, geschlagene, im Gericht gestutzte Volk Israel. Aus dem Stamm Isais, aus der Wurzel, wird noch mal ein Zweig aufkommen und hier ein Spross wird noch einmal kommen aus der Familie David, der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Jetzt, wie heißt der Name des Messias? Hier steht, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Sie stecken mittendrin in der herrlichen Adventszeit. Ich behaupte ja, noch schöner als Urlaub ist die Adventszeit, schönste Zeit des Jahres. Man rüstet sich auf ein paar festliche Tage, man besinnt sich, wenn man noch etwas Nettes und Freude bereiten kann, ist ja gar nicht leicht. Ich sah in Zeitschriften jetzt Vorschläge für ausgefallene Geschenke. Man muss ja wirklich sich schon besinnen, was man noch schenken kann. Und die meisten sagen, wo soll ich das noch verstauen? Unsere Schränke sind schon übervoll. Ja, wir leben in einer ziemlich reichen Zeit. Und dann fragt man sich, ja, wie kann man eigentlich da jemand noch eine Freude machen? Man hat alles, man kauft alles. Vernünftig, wo sie miteinander Vereinbarungen treffen und sagen, wir machen das nimmer vom Hin und Her und schenken es und wir kaufen es, was wir nötig haben. Aber was ist jetzt die Freude, die wir uns bereiten? Es stand früher im Gesangbuch ein Lied von Paul Gerhardt. In der Welt ist alles nichtig, nichts ist, das nicht kraftlos wäre. Und sagt Paul Gerhardt, was ist Ehre, was ist Macht, selbst eine Position, die ich erklimmen kann, es vergeht im Nu, über Nacht ist alles wie weggeblasen, dann aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Wir sollten es uns zur Aufgabe machen, ganz konzentriert und sagen, wir wollen in diesem Jahr vielen Menschen diese Freude in Jesus bereiten. Ihnen zeigen, wer Jesus ist. Jetzt hat ja unsere Generation ganz große Mühe, Jesus zu erkennen. Es gibt zwar niemand, der nicht irgendwo von Weihnachten berührt ist. Es gibt auch fast niemand, der nichts von der Geburt Jesu weiß. Es ist erstaunlich, wie das Jahr 2000, der Geburtstag Jesu, die Gemüter bewegt. Also, alle wissen davon. Und doch wissen Sie so wenig von der Freude, die in Jesus gegeben ist. Sie wissen ja auch, wie bei Christen ganz besonders die Zweifel umgehen. Wer ist Jesus? Ist er nur ein gewöhnlicher Mensch? Und dann kennen Sie ja die stimmungsvollen Weihnachtsfeiern vom holden Paar und dem Kind in der Krippe. Und für viele Leute bleibt das nur ein Familienidyll und die kommen gar nie weiter und sagen, ja, aber gut, die Engel auf dem Hirtenfeld, die sprachen ja noch davon, was das bedeutet, wer da geboren ist. Und die deuten das für die Hirten. Aber so viele Menschen kommen gar nicht weiter, als dass es eben das Kindlein ist, um das man hier feiert und das im Mittelpunkt dieser Tage steht. Es ist gut, wenn wir auf die Propheten lauschen. Sieh, dein König kommt zu dir. Sieh, dein König kommt zu dir. Es hat sich in der Christenheit immer wieder als ganz große Hilfe erwiesen, dass man das Alte Testament hat. Das gibt es ja zu Zeiten, dass manche Christen sagen, ach, das genügt doch, ich habe in meiner Bibel meinen Schwerpunkt und ich lese die Jesusgeschichten im Neuen Testament. Wenn Sie es nicht aus dem Alten heraus lesen, aus dem Alten Testament, wenn Sie sich nicht den Blick vorher schärfen, werden Sie an ganz vielen lebenswichtigen Dingen vorüberziehen. Sie können das Kommen Jesu nur begreifen aus dem Alten Testament. Und es war immer wieder so, wenn, wir denken nur in unserem Jahrhundert, der Versuch war, das Christentum von seinen jüdischen Wurzeln zu trennen, wenn man solche Dinge probiert und vorne das Alte Testament rausreißen will, dann muss man sich nicht wundern, wenn der ganze Glaube wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Sie müssen Jesus begreifen aus dem Alten Testament. Und da haben die Propheten in einer solchen Klarheit auf Jesus hingewiesen. Der König kommt, der König kommt. Das war doch Prophet Zacharia, Tochter Zion, freue dich, dein König kommt. Und das war aus der großen Enttäuschung an diesen liederlichen Herrschern, die nur in die eigene Tasche wirtschaften, entstanden. Und das war ein Protest, jetzt kommt Gott und nimmt sich seines Volkes an. Genauso hier in diesem Kapitel 23, wenn Sie es in meinem Zusammenhang lesen. Jeremia beklagt die Missstände im Volk. Und er sagt, die Hirten, das sind die berufenen politischen Führer, das waren die kirchlichen Führer, die Priester, die Pfarrer, alle versagen. Alle können die Herde nicht weiden. Jetzt muss doch der König kommen, der große König. Und dann steht das in der Bibel so drin, was dann im Neuen Testament aufgenommen wird von den Engeln, wenn sie Maria das ankündigen. Der König kommt. Wer ist der König? Der König von Ewigkeit zu Ewigkeit, dem alle Macht und alle Gewalt gehört, der herrscht, der regiert, der diese Geschichte seines Reiches macht. Ach, darum ist das für Christen so ein großer Freudentag. Wir wissen, wer die Hebel der Macht bedienen kann. Wir wissen doch, zu wem wir beten und wem wir unsere Sorgen sagen. Der König kommt. Und dann war das schon beim Zacharia drin, dass dieser König auf allen Prunk und auf allen Glanz verzichtet. Das hat vielleicht am meisten ja dazu beigetragen, die Zweifelsfragen zu stellen, ist Jesus wirklich der große Messiaskönig? Und schon im Religionsunterricht in den Schulen spielt es eine wichtige Rolle, wo dann die Lehrer sagen, aber wo hat denn Jesus sich ausdrücklich als den Messias bezeichnet? Ja, natürlich, Jesus hatte eine große Sorge vor dem politischen Missverständnis. Das ist in unseren Tagen nicht anders. Es ist eine große Gefahr, dass man mit politischen Begriffen das Evangelium missdeutet. Und Jesus wollte das nicht. Darum hat er sehr nur in Umrissen davon gesprochen. Er sprach sehr deutlich, sowohl, dass er der Davidsohn sei, etwa in der Deutung des Psalmes 110, im Gespräch mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, es ist ganz deutlich, oder im Petrusbekenntnis, dass Jesus der Christus ist, oder im Verhör vor dem Hohepriester. Bist du Gottes Sohn? Ja, du sagst es. Wie hat sich Jesus dazugestellt? Aber in einer ganz zurückhaltenden, demütigen Art, wie er einzieht in Jerusalem, auf dem kleinen Esel reitend. Und die Menschen ahnen etwas, weil das schon in der Verheißung des Zacharia drin war. Ein demütiger König, der die Gescheiterten und die Geringen sucht und die Armen und die, die leiden, will er erreichen. Sieh, dein König kommt zu dir. Welch eine Hoffnung bricht da auf. Jetzt sind wir beim anderen Punkt. Welch eine Hoffnung bricht da auf? Wenn der Jeremia spricht, dann finden sie einen ganz schwer leidenden Propheten. Er zerbricht an seiner Aufgabe. Warum? Weil er muss einem Volk Gottes Gericht verkündigen. Ihr habt ja Gottes Gebot mit Füßen getreten. Gott wird Jerusalem vernichten. Wie ist ihm das schwergefallen, auf den Stehen und den Menschen dort zu sagen, Gott wird sein Heiligtum auch nicht verschonen, weil eure Sünde euch in die Tiefe zieht. Und ihr habt die lebendige Quelle verlassen und macht euch löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Jeder Vogel weiß, wo sein Nest ist, ihr wisst nicht, wo eure Heimat ist. Ein Klageruf ohne Gleichen. Rembrandt hat diesen Jeremia gemalt. Ich liebe dieses Bild. Wie er in den Trümmern Jerusalems sitzt, den Kopf in seine Arme gegraben. Nur ganz fahl beleuchteten zu seinen Füßen liegen die goldenen Gefäße, die dahin geworfen sind. Die Klagelieder Jeremias. Dieser Jeremia, der horcht auf einmal auf in der Schreckensgeschichte dieser Welt. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, einen Nachfolger. Nach all den enttäuschenden Sprösslingen kommt der Richtige, der eine Spross, der Davidsohn, der wird sein. Und wenn der kommt, der wird regieren. Wie hat Jeremia sich gesehnt nach diesem Augenblick, wenn endlich das neue Gottesreich anbricht, wenn der Messias kommt? Spielt in der Synagoge natürlich eine große Rolle in der jüdischen Tradition im Warten auf den Messias. Sie wissen ja alles, was sein muss bis zum Messias, der kommt, dass er aus dem Geschlecht Davids sein muss. Aber er vor allem, der das Reich Gottes herbeiführt, der den Willen Gottes erfüllt und der ganz neue Zeiten einleitet. Jetzt haben Sie Bibeln dabei, dann schlagen Sie mal Jeremia 33 auf, da kommt ja das Wort noch einmal. Jeremia 33, beim ewigen Bund, Vers 15, in jenen Tagen, zu jener Zeit, will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden, Jerusalem sicher wohnen. Und wieder kommt der Name, man wird es nennen, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Aber das ist so schön, in Verbindung mit der Wiederherstellung Jerusalems. Die Welt wird sich entsetzen über all dem Guten, das ich euch tun will, wenn der Heiland und der Messias kommt, der große Gottessohn, die Freudenzeit, die in dieser Welt anbricht. In der ganzen schrecklichen Volksgeschichte, mitten im Untergang Jerusalems, es ist ja kurz bevor die Zerstörung Jerusalems dann passiert und später auch der Jeremia nach Ägypten gefangen genommen wird von seinen eigenen Volksgenossen, wo sie seine Spur verliert, er sieht, 700 Jahre vorher schon voraus, das Kommen des Heilands Jesus. Vor zwei Tagen hat mir einer angerufen, hat mich mal hier kurz gegrüßt im Gottesdienst. Er ist ein Akademiker, Fachmann für osteuropäische Geschichte, ein junger Mann. Und hat mich kurz informiert und sagt, betet für mich. Ich gehe nächste Woche in den Kosovo als Leutnant der Reserve. Und ich weiß, dass ich schon verschiedene Soldaten das Leben genommen haben, weil sie diese Bilder nicht vergessen können, von den Massengräbern, von toten Säuglingen und was man alles sieht, das wohl verminteste Gebiet der Welt, und sagt, ich möchte doch in dem halbjährigen Dienst, den ich dort tue, einen Soldatenbibelkreis dort gründen. Und ich will doch dort unten mit unserem Militärstab unter Franzosen und Deutschen möchte ich doch, dass die etwas anderes sehen von der Größe und Herrlichkeit Jesu. So war es bei Jeremia. Da soll doch was aufstrahlen vom Heiland Gottes, den er sendet, mitten in den Scheußlichkeiten unserer Welt. Das ist Sehnsucht. Das ist wunderbar, wenn junge Leute das begreifen. Ich will sein Wort weitertragen und das soll aufleuchten, so wie sie mithelfen dürfen, dass das geschieht in den Krankenstuben, und bei den Verzweifelten und Schwerwütigen, dann spricht Jeremia von den Gaben Davids. Es wird ein rechter Davidsohn sein. Was meint er denn mit dem Davidsohn? Ein König, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Bei den Herrschern und Königen ist immer so, dass sie sich selber weiden und dass sie für sich selber nur besorgt sind. Was war denn die Eigenschaft Davids, die so groß in der Bibel drin steht? Er war der Hirte. Hirte in der Fürsorge für seine Schafe. Schon als junger Kerl konnte er vor Saul sagen, wenn ein Löwe ein Schaf gerissen hat, ich renne ihm nach und reiße es ihm noch aus dem Maul raus. Ich habe keine Angst vor irgendeinem Feind. Ich will, dass meine Schafe sicher wohnen können. Und wie hat David sich eingesetzt, als das Lästermaul Goliath dastand? Da ist er hingegangen, ohne Waffen, Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Das Herrlichste, was man von Jesus rühmen kann, den kommenden Messias, er ist der gute Hirte. Die alte, große, prophetische Verheißung mit dem Davidsohn. Er ist einer, der sein Leben lässt für seine Schafe. Und der sie sucht und der sie kennt und der jedem nachgeht und der keins aufgibt, der nichts anderes so wichtig nimmt als die Verlorenen. Und der sich bekümmert für sie. Und dann kommt vom königlichen Amt, das dieser Messias hat. Was ist denn sein Amt? Recht und Gerechtigkeit. Nun denken wir immer an Polizei, an Bestrafung, an Gerichtsurteile, an Gefängnisse, an Zusammenschlagen, wenn wir Recht und Gerechtigkeit hören. Schon in den alttestamentlichen Propheten war Recht und Gerechtigkeit ganz anders verstanden. Und übrigens, Sie müssen auch die Juristen anders verstehen. Das sind Leute, vielleicht am Prozesshansel das Bild verfälscht, Leute, die Recht schaffen, die Menschen zur Gerechtigkeit verhelfen. Am schönsten ist dann bei Jesus, der den schuldig gewordenen nicht verurteilt, sondern ihn freispricht und ihm dazu hilft, dass er wieder ein Gerechter wird. Das war Jesu vornehmste Aufgabe, Menschen ihr Leben zu richten, in der Verbindung mit Gott wieder neu auszurichten und zurechtzubringen. So muss man das Davidsamt verstehen als König. Nicht einer, der für sich selber es sich gut sein lässt, sondern einer, den die Sorge, die väterliche Sorge um seine Menschen ihm keine Ruhe mehr lässt. Und wenn dann der eine Messias kommt, und das sollen wir wissen in diesen Adventstagen, der kümmert sich um uns, der will unser Leben zurechtbringen. Wo sind da die dunklen Punkte? Die Adventszeit ist ja immer, ist auch die Farben hier am Altar oder am Parament hier, erinnern ja an die Bußzeit, wie in der Karwoche. So war es in der altkirchlichen Tradition gemeint, die Adventszeit ist eine Zeit der Buße, der Vorbereitung zum Fest. Jetzt lass doch dein Leben neu ordnen. Zurechtkommen im Lichte Gottes, das möchte dieser Heiland Jesus. Er will nichts lieber als das, die Pfade gerad machen. Und wenn Johannes der Täufer schon davon sprach, dass man den Weg bereiten soll, wie erst dann, wenn der kommt, der mit der Gabe des Heiligen Geistes das Leben neu ordnet und verwandelt, das will Jesus. Und er kann es. Nichts ist ihm zu schwer. Er kann Herzen verwandeln, Liebe und Güte wecken. Er kann uns zu neuen Menschen formen und neu machen, und er will das tun. Dazu ist er gekommen. Und man sieht das erst aus dieser Ankündigung des Propheten Jeremia. Und auch jetzt zum Schluss den großen Namen, den neuen Namen, ein wirklich sonderbarer Name. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Ja, wieder. Bei Gerechtigkeit denken wir immer an Prozessauseinandersetzungen. Aber Sie wissen doch, wie zum Schluss der Paulus im Neuen Testament Gerechtigkeit versteht. Dass das ganze Handeln Jesu darauf zielt, Gerechtigkeit zu schaffen in einer sündigen Welt, Menschen zu versöhnen mit Gott. Da war Jesus das Allerwichtigste. Ein Opfer zu werden für die Schuld der Welt und Freispruch zu geben und Menschen herauszulösen aus der Verfangenheit mit dem Tod. Und nun heißt hier plötzlich, dann, wenn dieser Messias kommt, wird man ihn nennen der Herr. Das ist ein Gottesname. Gott ist unsere Gerechtigkeit. Es ist interessant, wenn man bei den alten Rabbinen liest, wie sie hier etwas ahnen, wie das sein wird. Nur Gott kann die Welt gerecht machen. Nur Gott kann die Welt heilen. Wie soll das zugehen, dass der heilige Gott, der Richter der Welt, der Heiland und der Erlöser wird? Und Sie wissen es aus der Weihnachtsgeschichte, aus dem Evangelium, wie das erfüllt wurde. Der Herr unserer Gerechtigkeit. Hat Paulus dann beschrieben im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, wo er von der Gestalt der Gemeinde spricht und sagt, das sind alles
nicht große Leute, nicht Leute mit einem bedeutenden, einflussreichen Namen. Das sind alles Leute, schwache Leute, versagende Leute, kümmerliche Leute, aber die sich alle rühmen. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ich habe einen Herrn, ich habe einen Heiland, der mir meine Schuld vergeben hat. Ich habe einen starken Herrn, der in einem schwachen Menschen wirkt. Ich kenne ihn, der aus meinem Leben etwas Neues macht. Der Lobgesang der Gemeinde gilt dem Namen, Jesus Name, Matthäus 1, 21, in der Ankündigung der Geburt Jesu. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird das Volk lösen von ihren Sünden. Das größte Jesusamt ist das, dass er Menschen frei macht von der unheilvollen Verkettung in Schuld und Sünde. Und die Herrlichkeit des Jesusamtes leuchtet dort auf. Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Jesaja 45 kommt noch einmal so ein schönes Wort. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören. An jenem Tag, wenn wir vor Jesus stehen und dann sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Dass wir schwach sind, ist nicht schlimm, dass wir versagen, ist nicht schlimm, aber schlimm ist, wenn wir nicht wissen und nicht erkennen und nicht begreifen, dieser Jesus kommt demütig und sanftmütig als der König, klopft an, weil er dir seine Gerechtigkeit, seinen Frieden und seine Stärke bringen will. War die letzten Tage am doch nordkoreanisch-sowjetischen Grenze, etwa 160 Kilometer von Vladivostok entfernt, in jenem Gebiet der Provinz Chilin, wo in diesem Gebetbuch für die Welt von Patrick Johnson drinsteht, eine fast völlig von dem Evangelium unerreichte Gruppe sind die dort lebenden Koreaner im chinesischen Staatsgebiet. Und sie erzählten mir dort in der Universität in Yanchi, wie die kommunistische Abteilung, die dort an der Universität sich aufhält und Leitungsaufgaben wahrnimmt, sich beschwert hat. Sie hätten festgestellt in einer Untersuchung, dass 88% der Studenten bekennende Christen seien. In einem Gebiet, in dem mit der neuesten Ausgabe von Patrick Johnson noch drinsteht, fast völlig vom Evangelium unerreicht. Der große König Jesus, der regiert. Und wenn man durch diese Stadt, die etwa so groß ist wie Stuttgart, fährt und plötzlich an dem Fluss vorüberkommt, der Fluss, der die Stadt teilt, markant und groß, dann sagen wir, was ist denn das? Da steht ein riesiges Gebäude und drei große Kreuze an diesem Gebäude und oben drüber ein Kreuz, nachts von Scheinwerfern angestrahlt. Dann sagen sie, es ist eine Kirche von der staatlich registrierten Dreisäßbewegung, aber da ist ein gläubiger Pfarrer drin. Und sonntags in vielen Gottesdiensten kann die Kirche mit ihren 1500 Sitzplätzen die Menschen nicht fassen. Ich habe immer gesagt, das erinnert mich an der Heiden Galiläa, ein Gebiet unserer Welt, wo noch nie hat Mission stattfinden können. Zunächst war es Mandschurei Russlands, dann ist nach China gekommen, kam die japanische Besetzung, dann kam der Kommunismus. Und heute noch ist es sehr strikt. Jedes öffentliche christliche Zeugnis, etwa an dieser Universität, ist strikt verboten. Und der Herr regiert mit Macht. Der Recht schafft und der mit Menschen redet und wirkt, ist was ganz Großes, wenn man entdeckt, wie Jesus heute wirkt. Wenn das nur alles überstrahlt, das Kreuz Jesu, das Zeichen seines Erbarmens und seiner Liebe, der uns mit Gott versöhnt und der uns darin sicher und fest machen will, dass wir ihm gehören, immer und ganz. Amen.